Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen, wie angekündigt, zu einer weiteren Folge zur neuen Leitlinie HCC und CCC. Erneut auch herzlich willkommen, Herr Professor Malek und Herr Professor Bitzer. Mein Name ist Petra Lühn und heute geht es um die Diagnostik und Therapie der biliären Karzinome, aber auch abschließend um die zunehmenden Möglichkeiten der personalisierten Medizin, wo die biliären Tumore, glaube ich, ein sehr guter Beispielgeber sind. Erneut ein herzliches Willkommen, lieber Herr Malek und lieber Herr Bitzer.
Hallo, Frau Lühn.
Guten Tag, Frau Lühn.
Ich verrate jetzt mal unseren Zuschauern, dass wir hier gleich weitergemacht haben und 2 Folgen in Folge aufgenommen haben. Und deswegen ein herzliches Dankeschön, dass Sie trotz knapper Zeit in den Kliniken weiter dranbleiben. Herr Malek, ich würde gerne anfangen beim CCC, da wo wir auch bei dem HCC angefangen haben mit der Epidemiologie. Sie hatten beim letzten Podcast schon gesagt, wir sprechen ungefähr von 9000 Neuerkrankungen in Deutschland, wenn man beide Entitäten zusammennimmt. Die biliären Karzinome, gehören die zu den seltenen Erkrankungen? Würden Sie das so formulieren?
Ja, die sind schon eine seltene Erkrankung, gelten auch als seltene Erkrankung, wobei man aber sagen muss, es ist hier immer dieses Problem mit der Klassifikation anzusprechen. Also die Leberkrebse umfassen halt HCC und intrahepatische CCCs oder CCAs, wie sie jetzt eben häufig heißen. Und dazu kommen aber natürlich sozusagen im gleichen Formenkreis die Gallenblasenkarzinome, die so ein bisschen immer so ein chronisches Neglect haben, und die extrahepatischen CCCs. Die intrahepatischen CCCs, die werden in ihrer Häufigkeit auch mehr, wahrscheinlich, weil sie eben ähnlichen Risikofaktoren unterliegen wie das HCC auch. Wir haben das ja in der letzten Folge besprochen. Adipositas, chronische Virusinfektionen, Alkoholabusus sind auch Risikofaktoren für die Entstehung von einem intrahepatischen CCC. Und dann natürlich die Dinge, die bei uns eben nicht viel vorkommen, Leber-Egel-Erkrankungen und so weiter, die dann weltweit dazu führen, dass es so Hotspots gibt. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ja, es ist ein seltener Tumor. Aber wenn man es in der Gesamtheit der biliären Tumoren nimmt, also Gallenblase, extra intrahepatisch, dann sind es trotzdem so ungefähr 8000 Patienten pro Jahr, die wir damit in Deutschland sehen, ne?
Auf jeden Fall. Auf die Bedeutung der unterschiedlichen Lokalisation, die ja auch dann im Therapiealgorithmus eine große Rolle spielt, würde ich gleich gerne nochmal zu sprechen kommen. Vorab vielleicht nochmal kurz zu den Risikofaktoren. Sie haben auch da gesagt, dass das lokalisationsabhängig ist. Sie können das gerne nochmal ein bisschen ausführen. Was mich überrascht hat, war, eine neue Empfehlung gibt es in der Leitlinie zum Thema Lynch-Syndrom und BRCA, Keimbahnmutationen, die neu als Risikofaktoren aufgenommen wurden. Das hat mich als Nicht-Gastroenterologin überrascht. Was weiß man da?
Also wie gesagt, die intrahepatischen, da sind viele Risikofaktoren bekannt. Die reichen also von den chronischen Hepatitiden über natürlich, was wir, glaube ich, ja alle in der Gastroenterologie oder Hepatologie immer sehen, ist natürlich die PSC, primär sklerosierende Cholangitis, die eben hier eine große Rolle spielt. Viele junge Patienten, die dann CCC entwickeln können. Chronische Gallengangssteine können eine Rolle spielen. Cholelidochrozysten können eine Rolle spielen. Und bei den Gallenblasenkarzinomen ist eben auch das Thema chronische Entzündung. Das ist ja wahrscheinlich der Pathomechanismus, der den Cholangiokarzinomen zugrunde legt, eine wichtige Rolle. Also die chronischen Gallenblasenentzündungen mit den Porzellangallenblasen, auch mit den echten Gallenblasenpolypen, also nicht den Cholesterolpolypchen, die sich da so bilden, sondern den echten vaskularisierten Polypen, die dann in der Gallenblasenwand wachsen. Das sind alles Vorstufen für diese Gallengangs- und Gallenblasenkarzinome. Und was die neu aufgenommenen Risikofaktoren, ist tatsächlich so gewesen, dass wir beim Lynch-Syndrom, wir aktualisieren ja unsere Leitlinie, wie gesagt, jedes Jahr. Wir haben ja die vor 3 Jahren, wie ich es richtig, das erste Mal eine Cholangiokarzinom-Leitlinie überhaupt erschaffen, sozusagen erzeugt. Mhm. Und dann hat uns also die Patientenvertretung fürs HNPCC, also fürs Lynch-Syndrom, angeschrieben und gesagt, also Moment mal, da habt ihr was vergessen. Und das stimmt auch. Menschen, die also eine Mutation in diesen Genen haben, haben neben dem erhöhten Risiko für Kolonkarzinome auch ein erhöhtes Risiko für andere Tumoren, Ovarialkarzinome, aber auch für Gallengangskarzinome. Und das Gleiche gilt auch für die BRCA1-mutierten Patienten. Und dann haben wir das natürlich nochmal recherchiert und das stimmt. Ja. Und deswegen steht es jetzt in der Leitlinie.
Ja, sehr gut. An dieser Stelle auch ein Plädoyer für die Patientenbeteiligung in den Leitlinien. Das ist extrem aufwendig und ein ganz, ganz großes Plus. Und da können wir uns an dieser Stelle, glaube ich, bei allen bedanken, die sich da Zeit nehmen in den Leitlinien.
Absolut, genau. Ja.
Und wenn man hier vielleicht auch nochmal sagen muss, wir haben ja schon seit vielen Jahren sehr aktive Patientenvertreter in unserer Leitlinie. Ich glaube, Malek, einer der Vertreter ist seit der ersten Leitlinie mit dabei.
Ja.
Und ist auch wirklich sehr aktiv und bringt sich auch bei jeder Besprechung mit ein.
Ja,
ja. Also das ist wirklich, ich weiß auch gar nicht, ob es eine spezielle HCC-Patientenvertretung gibt. Es ist ja manchmal tatsächlich schwierig, Patientenvertreter zu identifizieren, gerade bei den onkologischen Leitlinien. Bei den CD-Patienten, Patientinnen, CD-Leitlinien ist das überhaupt kein Thema. Aber ja, ist also wunderbar.
Und Leberhilfe haben wir.
Ne? Und Leberhilfe, die, richtig.
Und die lebertransplantierten, genau. Patienten,
ja,
sind ja auch in der Patientenvertretung
zusammengeführt. Ja, die sind auch mit drin.
Die sind dabei, sind auch sehr aktiv, bringen sich da ein und so. Das ist wirklich super.
Ja. Ja, sehr gut. Ich würde gleich zum Thema Therapie überspringen, außer Sie bremsen mich und sagen, es gibt noch was Wichtiges zu den Risikofaktoren zu sagen.
Nö.
Da hatten wir tatsächlich auch vor einem Jahr einen Podcast-Titel: Cholangiokarzinom, kein Grund mehr für Therapie-Nihilismus. Wie gesagt, das ist ein Jahr her und auch wenn vieles noch stimmt oder wahrscheinlich alles noch stimmt, was in diesem Podcast gesagt wurde, heute ist es trotzdem schon wieder anders, denn hier gab es in der Zwischenzeit auch mit Pembrolizumab ein neues Medikament, was Einzug gehalten hat. Ich würde jetzt mal gleich das Wort an Herrn Witzer geben, mit der Vermutung, dass Sie auch hier die Arbeitsgruppe, dass Sie da involviert waren. Bringen Sie uns vielleicht auf den Stand, was ist die aktuelle Erstlinientherapie bei den nicht resizierbaren biliären Tumoren?
Ja, sehr gerne, Frau Lühn. Die aktuelle Erstlinientherapie, in der letzten Fassung war das schon Gemcitabin, Cisplatin plus Durvalumab. Und was jetzt noch mit dazugekommen ist, ist Gemcitabin, Cisplatin und Pembrolizumab. Also eine der beiden Dreierkombinationen ist die empfohlene Erstlinientherapie. Warum dieses Zeitverzögerte? Die Studie von Pembrolizumab wurde erst nachrangig dann veröffentlicht und in der Zwischenzeit ist Pembrolizumab auch zugelassen worden. Die Daten der beiden Studien sind sehr ähnlich. Es war so ein Kritikpunkt gewesen, dass in der Zusammensetzung der Studienpopulation in der einen Studie mehr ein asiatisches Kollektiv abgedeckt wurde und in der anderen eher ein europäisches Kollektiv. Aber wir sind ganz zufrieden mit den Ergebnissen der Studien. Die sind sehr ähnlich, sodass wir eigentlich durchaus beruhigt sind, dass wir hier einen Effekt sehen, dass die Immuntherapie zu Gemcitabin, Cisplatin einen zusätzlichen Effekt hat. Und deshalb hatten wir auch in der Leitlinie überhaupt keine Probleme, diese beiden Kombinationen als Erstlinientherapie zu empfehlen.
Mhm. Stehen die parallel nebeneinander oder gibt es Patienten, für denen die eine oder andere Therapie zu bevorzugen wäre?
Die stehen parallel nebeneinander. Das Durvalumab hat ja im Prinzip den nahezu identischen Wirkungsmechanismus wie das Pembrolizumab und das steht gleichberechtigt nebeneinander.
Mhm.
Pembrolizumab war ja bei Patienten, und da können wir nochmal anknüpfen auf das Lynch-Syndrom, bei Patienten mit MSI-High-Tumore oder Lynch-Syndrom in der Zweitlinie schon zugelassen gewesen zuvor.
Mhm.
Und Pembrolizumab hat es jetzt dadurch wegen dieser neuen Zulassung dann auch in die Erstlinie geschafft.
Wir hatten eben oder wir hatten im letzten Podcast schon erwähnt, die molekulare Diagnostik spielt eine sehr, sehr große Rolle bei den biliären Tumoren. In Abhängigkeit von der Lokalisation vorweg als erstes die Frage, wann sollte ich denn meine Patienten molekular testen? Mit Einleitung der Ersttherapie bei Progress, wann ist der richtige Zeitpunkt?
Naja, wir haben jetzt in der Leitlinie, das haben wir natürlich intensiv diskutiert, wir haben jetzt gesagt, also spätestens bis zur Therapieentscheidung über die Zweitlinie sollte das erfolgen. Das heißt, wir machen es auch bei uns so, im Grunde kommt der Patient, wir machen die Erstlinie, Gemcis, Durvalumab zum Beispiel und leiten dann aber eigentlich schon die Tumorbiopsie und die Vorstellung im molekularen Tumorboard in die Wege. Weil wir wissen, dass die Patienten ja fast alle progredient werden oder die allermeisten unter dieser Therapie, um dann keine Zeit zu verlieren. Und dann haben wir eigentlich schon den Vorschlag hinsichtlich der Weiterführung der Therapie vorliegen, wenn der Patient dann an dem Punkt angekommen ist. Das wird sich sicherlich auch über die nächsten Jahre nochmal verändern und es wird alles vor die Erstlinie rutschen. Also das steht, glaube ich, vor der Tür, ja.
Was ich mich immer frage, das sind ja nun doch alles relativ neue Verfahren und diese Therapien werden nicht nur immer am Zentrum durchgeführt oder an einem universitären Zentrum durchgeführt. Meine Frage ist, wie testet man richtig? Ist das etabliert? Gibt es da eine SOP, klare Linien? Was muss ich machen? Zu wem schicke ich das? Gibt es da eine Logistik, die dahinter steckt, die das alles schon abdeckt?
Also es gibt Leitlinien auch zur molekularen Diagnostik, die sind von Humangenetikern und Pathologen erarbeitet worden, S2-Leitlinien, die kann man zugrunde legen. Wir empfehlen jetzt beim Cholangiokarzinom zumindest eine Panel-Diagnostik, also mit einem Genpanel, das etwa 500 Gene abdeckt und eine RNA-basierte Fusionsdiagnostik, um eben das Zusammenfusionieren von Genen, von denen wir wissen, dass sie für die Pathogenese des CCCs wichtig sind, nachweisen zu können, weil sie eben da auch FGF zum Beispiel natürlich wichtige Targetstrukturen da sind. Und wir kommen ja heute noch auf die personalisierte Medizin zu sprechen. Wir bemühen uns ja jetzt seit vielen Jahren sehr, die Strukturen in Deutschland aufzubauen, um genau solche Analytik eben qualitätsgesichert, transparent und möglichst überall verfügbar zu machen. Und Sie hatten es gesagt, das sind Dinge, die sind alle noch neu. Die sind auch noch im Fluss. Vieles geht auch rasch weiter. Und deswegen haben wir diese Zentren für personalisierte Medizin aufgebaut. Die sind im Moment an Unikliniken zu finden. 19 sind bereits zertifiziert. Kann man alles auf der Seite der DKG abrufen und kann sich dann mit solchen Fragen direkt an diese Zentren wenden, um so eine Diagnostik eben auch durchführen zu lassen.
Mhm. Da sind wir schon drin im eigentlich fast wichtigsten Thema für heute vielleicht oder zumindest dem Thema, was wirklich die meiste Öffentlichkeit vielleicht braucht. Trotzdem vorab nochmal, vielleicht nochmal ein kurzer Abriss. Welche molekulargenetischen Veränderungen haben wir beim CCC und welche zugelassenen Therapien haben wir beziehungsweise auch darüber hinausgehend? Was können wir diesen Patienten aktuell anbieten?
Vielleicht noch eine Anmerkung. Sie hatten vorhin gefragt, ob das flächendeckend schon für alle Patienten auch korrekt gemacht wird. Und das ist schon zunehmend der Fall. Aber dieser Punkt, den Herr Malek gerade gesagt hat, dass wir eine Panel-Diagnostik brauchen plus eine RNA-basierte Fusionsdiagnostik, dieser Punkt wird nicht bei allen Patienten gemacht. Manchmal wird dann nur eine Fusionsdiagnostik gemacht oder nur ein Panel und da entgehen manchmal schon relevante Veränderungen. Das ist schon wichtig. Ja, im Augenblick zugelassen in der Zweitlinie, was molekulare Therapien angeht, sind wegen IDH1-Mutationen das Ivosidenib oder mit NTRK-Fusionen Entrectinib oder Larotrectinib. Aber der wichtigste Faktor sind FGFR-Rearrangements oder Fusionen, die für Pemigatinib oder Futibatinib sprechen und hier auch eine entsprechende Zulassung haben. Das Futibatinib ist noch hinzugekommen. Das hatten wir ja auch schon letztes Jahr in der Leitlinie erwähnt. Die Verfügbarkeit war in Deutschland bis etwas problematisch, aber dieses Problem scheint jetzt gelöst zu sein und Futibatinib ist jetzt auch wie Pemigatinib verfügbar.
Mhm. Ein Wort vielleicht zu den Kosten. Was kostet so eine Therapie?
Sauteuer. Alles sauteuer.
Ja, also wie anfangs die Hepatitis C-Therapie, da haben wir bisher keine Bild-Zeitungsschlagzeilen gehabt, aber es sind ja extrem teure Therapieverfahren.
Mhm. Also die Jahrestherapiekosten sind schon deutlich über 100.000 Euro.
Okay, ja. Sie haben jetzt die verfügbaren Medikamente genannt. Es gibt, in der Leitlinie gibt es eine super Aufstellung über alle die häufigen molekulargenetischen Veränderungen bei den CCCs. Es gibt welche, für die dann nicht zugelassen oder nicht für diese Tumorentität zugelassene Medikamente zur Verfügung stehen. Wie gehen Sie damit um? Also wie versorgen Sie diese Patienten?
Also wir haben ja in Deutschland die ungewöhnliche und eigentlich überhaupt sonst eigentlich nur in Deutschland, soweit ich weiß, vorkommende Situation, dass wir bei Patienten, bei denen wir eine, wenn auch nur geringe Chance sehen, dass wir ihnen durch den Einsatz eines Medikaments, das in dieser Indikation nicht zugelassen ist, sogenannte Off-Label-Einsatz, dass wir dann trotzdem diese Substanz auf Antrag von der Krankenkasse finanziert bekommen können. Mhm. Und grundsätzlich ist in der Onkologie so, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt, bis zu 50% der Patienten, die einen Tumor haben, werden irgendwann off-label behandelt. Mhm. Jetzt mit diesen neuen molekular wirkenden Medikamenten ist es natürlich noch mehr geworden, weil man eben genau sagt, Mensch, der hat aber doch diese Treibermutation und da müssen wir halt möglicherweise auch beim Cholangiokarzinom eine Substanz einsetzen, die vielleicht nur beim Brustkrebs zugelassen ist oder beim Darmkrebs oder beim anderen Tumor. Und wir haben das im ZPM so geregelt, dass wir eben diese Patienten im molekularen Tumorboard vorstellen, dass wir dort eine Evidenzgrundlage schaffen, die richtet sich danach, wie ist sozusagen die wissenschaftliche Evidenz für den Einsatz, auch im Off-Label-Bereich so einer Substanz. Und dann machen wir eine Empfehlung und wir haben mittlerweile ja ein sehr gutes Vertragssystem auch mit den Krankenkassen geschaffen, dass wir also dann, wenn diese Anträge in bestimmten Formen entsprechen, bestimmte Informationen enthalten, auch in allermeisten Fällen dann eine Kostenübernahme bekommen. Wir haben mittlerweile ein System aufgebaut, dass wir das eben auch für andere Kliniken tun können, die sich also an ZPM angeschlossen haben. Es sind ja nicht alles nur Universitätskliniken, an denen Menschen behandeln werden, sondern ganz viel natürlich auch in der Fläche. Und auch für diese Patienten gelten diese Regeln. Die müssen eben hier mal vorgestellt werden, gar nicht persönlich, sondern nur virtuell. Und dann können wir auch dort helfen und solche Empfehlungen abgeben. Also da gibt es mittlerweile durch die ZPMs ein sehr ausgearbeitetes System, sehr transparent auch, wie das funktioniert. Und ich glaube, dass wir jetzt durch die neuen Möglichkeiten der Genomsequenzierung, die jetzt auch von der Bundesregierung gefördert werden im Rahmen des Modellversuchs, das noch ausdehnen können, noch mehr Patienten zugänglich machen können.
Ja, vielleicht können Sie da auch gleich noch ein Wort zu sagen. Ich denke, wir sind jetzt tatsächlich schon mitten beim Thema Zentren für personalisierte Medizin. Das, was Sie schildern, hat ja auch eine Zeitkomponente. Und viel Zeit haben diese Patienten ja im Grunde nicht.
Nee.
Die ZBMs, Sie haben gesagt, es gibt 19. Ich weiß, dass Tübingen einer der ersten oder das erste war oder zumindest Sie da einer der wichtigsten Impulsgeber auch dann für die Bildung des deutschen, wie heißt das, deutschen Zentrums für personalisierte Medizin sind.
Deutschen Netzwerks für personalisierte Medizin, genau, die NPM, ja.
Ja, deutsches Netzwerk für personalisierte Medizin. Trotzdem jetzt für mich, wenn ich jetzt an einem zertifizierten Zentrum arbeite, HCC-Patienten behandle, was ist denn der Zeitpunkt, welche Patienten gehören dahin oder wann wäre der Zeitpunkt, wo ich mir vielleicht auch, ja, was mache ich für meine Patienten am besten, wenn ich im Moment noch nicht direkt das ZBM im eigenen Haus habe?
Genau, also das ZBM-Angebot richtet sich ja an Patienten nach dem Ausschöpfen der leitliniengerechten Therapie. Also wir haben ja gerade über die leitliniengerechte Therapie beim CCC gesprochen, also wenn Sie diesen Algorithmus sozusagen durchlaufen haben und dann sagen, was kann ich denn jetzt noch tun? Und das sind ja oft, das sind ja viele Patienten, für die das zutrifft. Gerade Cholangiokarzinom ist durchaus ein Tumor, der auch bei jungen Patienten häufiger vorkommt. Dann kann man sich an so ein ZPM wenden, also jetzt hier in Tübingen oder in vielen anderen Stellen in Deutschland, eigentlich in jedem Bundesland mittlerweile vorhanden und kriegt dort eine Beratung. Der Patient muss eben durch ein normales onkologisches Board, zertifiziertes Board gesehen worden sein. Und dann kann eben das ZPM sagen, ja, ist ein Patient fürs molekulare Tumorboard und schickt uns doch zum Beispiel eine neue Biopsie, die er entnommen hat, damit wir dann eine Exomsequenzierung, Genomsequenzierung durchführen können.
Okay.
Das dauert in der Regel 2-3 Wochen, bis man die Ergebnisse hat. Mhm. Und dann dauert eben dieser Kostenübernahmeprozess nochmal ungefähr 2 Wochen. Also wir versuchen zwischen 4 und 6 Wochen dem Patienten dann eine neue, wenn es möglich ist, wenn wir das aus der Diagnostik herauslesen können, eine weitere Therapieoption zu ermöglichen.
Ja. Also ich muss nicht sozusagen mit der fertigen Sequenzierung vorstellig werden, sondern ich stelle mich eigentlich nach Versagen der Erstlinientherapie oder bei Progress, wie auch immer, vor.
Genau.
Und dann kriege ich im Grunde genommen auch so eine Art Hilfestellung, wie jetzt die nächsten Schritte zu machen sind. Oder?
Genau, Sie können dann alles, also Sie müssen den Patienten nicht physikalisch sozusagen physisch am Uniklinikum vorstellen, sondern es reicht, wenn Sie da Kontakt aufnehmen, gibt überall Geschäftsstellen, sind überall eingerichtet, da werden Sie beraten, was für Gewebe ist nötig, wie wird Diagnostik gemacht und so weiter. Wir helfen, wie gesagt, auch dann bei der Kostenübernahme hinsichtlich der Krankenkassen. Wichtig ist, dass diese ganzen Daten dokumentiert werden müssen. Dafür haben wir eine eigene IT-Infrastruktur bundesweit aufgebaut, mit der man diese Daten also dokumentieren kann und die man dann auch nutzen kann, weil wir wollen natürlich diese Patienten jetzt nicht prinzipiell off-label behandeln, sondern wir wollen diese Patienten natürlich am liebsten in neue klinische Studien einschließen, um dann belastbare Evidenz für die Weiterentwicklung zu bekommen. Ja.
Und das Ziel ist schon, auch die Menschen, Patienten weiter vor Ort behandeln zu können.
Ja, absolut. Ne? Absolut.
Ja, also ich glaube, das vielleicht nochmal ganz wichtig, das zu betonen. Weil, ne? Weil,
ganz genau. Wir haben natürlich in den Unikliniken andere diagnostische Möglichkeiten, das ist ganz normal. Sie brauchen für die Auswertung Sie brauchen ja nicht nur den Sequencer, der die Sequenz sozusagen macht, sondern Sie brauchen ja auch Bioinformatiker, Sie brauchen Molekularbiologen und so weiter, die diese ganzen Daten überhaupt analysieren und verstehbar machen für uns Mediziner. Das gibt es natürlich an vielen peripheren Krankenhäusern nicht. Und deswegen haben wir diese Technologien und dieses Know-how verfügbar gemacht für auch Kollegen, die an peripheren Krankenhäusern arbeiten, bis hin zu Niedergelassenen. Aber der Patient soll weiter dort vor Ort, wo er also auch schon behandelt wird, behandelt werden. Es geht nur um die Durchführung der Diagnostik und um die Beratung im molekularen Tumorboard. Ja.
Was aber dann schon nochmal ein wichtiger Faktor ist, wenn der Patient extern behandelt wird, dass eben trotzdem ein Datenrückfluss da ist, weil in den Netzwerken sollen schon die Verläufe auch erfasst werden, dass aus diesen individuellen Therapieentscheidungen auch ein lernendes System, eine forschende Versorgung eigentlich stattfindet. Das ist ein wichtiger Bestandteil des Netzwerks.
Ja. Jetzt haben Sie eigentlich schon meine abschließende Frage beantwortet, weil ja diese Vernetzung, die Sie gerade geschildert haben, perspektivisch nicht nur für die onkologischen Patienten eine Rolle spielt, sondern eben auch für die Patienten, die chronisch entzündliche Erkrankungen haben, wie zum Beispiel die CD-T-Patienten, wo ja auch die personalisierte Medizin einfach schon Realität ist und wo man in diesen Netzwerken eben auch jedem Patient, egal wo er in Deutschland lebt, eine personalisierte Medizin auch zugänglich machen kann. Trotzdem jetzt nochmal der Bogen, auch auf der Basis dessen, was Sie gerade gesagt haben, Herr Bitzer, Datenrückfluss, deutsches Netzwerk für personalisierte Medizin. Ich glaube, da reden wir dann auch über das Netzwerk. Da soll ja auch noch eine Datenbank etabliert werden, wo praktisch alle Informationen zusammenfließen. Herr Malek, vielleicht, was sind die Ziele?
Also das deutsche Netzwerk für personalisierte Medizin hat sich ja zusammengesetzt aus den Zentren für personalisierte Medizin an den dafür zertifizierten Unikliniken. Wie gesagt, das sind im Moment 19 zertifizierte Einrichtungen, die werden genauso zertifiziert wie ein onkologisches Zentrum von OncoCert, ist ja diese gleiche Institution. Wir haben insgesamt 26 Unikliniken, die im Moment auch als kooptierte Partner sozusagen in dem Netzwerk sind. Alle sind über diese IT-Infrastruktur miteinander verbunden. Alle Patientendaten werden dort erhoben und im Netzwerk zugänglich gemacht für zum Beispiel die Zusammenstellung von Studiengruppen, retrograde Translation, Qualitätssicherung und so weiter. Das ist, glaube ich, ein großes Achievement, dass das jetzt aufgebaut worden ist. Das existiert auch schon und wird auch jetzt im Modellversuch, der jetzt ab Juli losgeht, wo wir also die Genomsequenz in der Versorgung erproben werden, auch eingesetzt werden. Und basierend auf diesen Erfahrungen und der Infrastruktur der Onkologie bauen wir jetzt weitere Schritte in der personalisierten Medizin aus. Jetzt nächster Schritt ist eben die chronisch entzündlichen Erkrankungen. Das machen wir gemeinsam aus der Gastroenterologie mit Rheumatologen, Dermatologen. Und im Moment sind es 7 Zentren in Deutschland, die hier ein Netzwerk gebildet haben. Also die 4 in Baden-Württemberg plus Erlangen plus Charité plus Kiel als Schwerpunktkliniken, Unikliniken mit einem großen Erfahrungsschatz in der Entzündungsmedizin. Aber wir nutzen die gleiche IT-Infrastruktur, die die Onkologie auch nutzt. Wir nutzen die gleichen Geschäftsstellen. Wir nutzen die gleiche Idee von interdisziplinären Boards. Und da sind jetzt große Anträge geschrieben worden. Und wir hoffen, dass wir dieses Jahr da Erfolg haben, um dann tatsächlich auch eine qualitätsgesicherte und immer personalisiertere Medizin in der Inflammation aufbauen zu können.
Ja. Herr Bitzer, Herr Malek, vielen, vielen Dank für diesen Einblick, nicht nur in die Leitlinie. Ich glaube, abschließend das Thema lag mir auch am Herzen, weil es ein Thema ist, was für uns neu ist und wo ich glaube, wo wir einfach auch mal die Schwellen abbauen müssen, damit der Zugang wirklich für die Breite und der jetzige Nutzen für die Breite dieser Zentren einfach schon erkennbar wird. Also dafür herzlichen Dank. Ganz viel Erfolg beim Ausbau und Weiterbau und bei dem anstehenden Forschungsprojekt. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne, gerade zu diesem letzten Thema. Wir werden aber auch gerne noch so ein paar Verbindungsmöglichkeiten und so weiter, Informationen zum Netzwerk für personalisierte Medizin in die Shownotes einfügen. Da können Sie sich dann noch weiter informieren, wenn Sie das interessiert. Ganz herzlichen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.